Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Das Christkind kommt. Die jungen Leute lauschen auf einen stillen, heiligen Grammophon. Das Christkind kommt und ist bereit zu tauschen. Den Schlips, die Puppe und das Lexikon.
Und was meine Kollegin Sarah O'Connor da so wunderbar vorgelesen hat, das ist die dritte Strophe aus dem Großstadtweihnachten von Kurt Tucholsky. Und wir haben sie ausgewählt. Sie können es sich denken, denn unsere Buchtipps, die wir Ihnen jetzt in den nächsten, sagen wir mal 30 Minuten geben werden, die werden garantiert nicht umgetauscht. Ich verspreche es Ihnen, oder Sarah, was sagst du?
Absolut, bin ich dabei.
Siehst du, dann fangen wir direkt schon mit einem Buch an. Es gibt ja oft so die Frage, was schenkt man gerade den Männern so? Das ist ja oft so ein bisschen diffizil und auch Menschen, die alles haben. Und da ist jetzt im Surkamp Verlag ein ganz so wunderbares Buch erschienen. 300 Männer heißt es. Der Journalist Konstantin Richter hat es geschrieben. Und er hat in diesem Buch die Geschichte der deutschen Wirtschaft geschildert. Und zwar von 1870 bis in die heutige Zeit. Und er macht das so großartig, nämlich im Stile eines Uwe Wittstock, eines Florian Illies oder auch Volker Weidemann, indem er nämlich die Fakten mit Anekdoten mischt. Und das Ganze ist so, liest sich wie ein Roman. Man lernt ganz viel. Also ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und Wolfram Eilenberger hat gesagt, das ist ein Wunder von einem Buch. Es ist mitreißend erzählt, meisterhaft komponiert und nebenbei auch noch ein profunder Beitrag zum Verständnis der deutschen Gegenwart. Und ich kann mich dem nur anschließen. Wir alle wissen ja, wer Siemens, Krupp, Bayer, Daimler, Thyssen, Mannesmann waren. Aber wie wurden sie denn zu dem, die sie sind? Und warum haben sie uns so geprägt? Und womit haben sie uns so geprägt? Natürlich nicht nur mit ihren Produkten, sondern auch mit ihrer Art, Unternehmen zu leiten. Und wie gesagt, er geht von 1870 bis in die Gegenwart. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Und ich habe mich nämlich immer schon die all Jahre gefragt, wieso man über die Kultur immer so viel erzählt, über die Vergangenheit, und aber die Industrie so außer Acht lässt. Und ich finde, die Industrie erzählt eigentlich über ein Land genauso viel wie die Kultur. Also das ist auf jeden Fall ein heißer, heißer Tipp. Und weil wir das wirklich sehr, sehr lieben, haben wir das auch zu unserem Must-Read in diesem Dezember gemacht. Also das ist wirklich das ultimative Weihnachtsgeschenk. Wobei, ich will nicht vorgreifen, denn Sarah hat ein Buch, auf das ich auch schon so linse die ganze Zeit, weil ich finde, das ist ein ähnlich großartiges Weihnachtsgeschenk, oder?
Absolut, Frank, da hast du völlig recht. Und ich muss noch mal sagen, du hast mir ja schon die ein oder andere kleine Anekdote erzählt aus diesem tollen Buch. Die werde ich jetzt nicht wiedergeben, aber es lohnt sich wirklich. Es hört sich so unglaublich unterhaltsam an. Und man lernt was, ohne das so richtig zu merken.
Ganz genau, das ist ja das. Ganz genau, finde ich auch. Es ist nicht so trocken und langweilig, genau, sondern absolut mitreißend.
Ja. Genau, und ich habe jetzt hier als erstes Buch Magdalena Seigers Am Wasser das Haus.
Was für ein Cover.
Ist ein unglaublich schönes Cover. Mhm. In der Edition Nautilus erschienen. Und das ist auch ein Buch für Menschen, die eigentlich alles haben. Mhm. Ne? Das kommen ja immer wieder KundInnen zu uns und sagen, ja, ich hätte gern ein Geschenk für jemanden, der schon alles hat. Oder von dem ich gar nicht so genau weiß, ja, was liest er oder sie denn? Und dieses Buch kann man wirklich jedem geben. Ich würde sagen, da ist für jeden was dabei. Worum geht es? Es geht wirklich um das titelgebende Haus am Wasser, wo am Wannsee in Berlin. Und es geht um die Villa Liebermann. 1908 hat Max Liebermann, der Maler, dieses Haus entworfen, selbstständig, und auch den dazugehörigen Garten mit Hilfe von Alfred Lichtwag. Das war ja der Kunsthallendirektor hier in Hamburg. Und die beiden haben sich was ganz, ganz Feines ausgedacht. Und Max Liebermann wollte das Haus errichten im Stile der wunderbaren Villen an der Elbchaussee in Hamburg. Mm. Und ich glaube, das ist ihm ziemlich gut gelungen. 1910 wird diese Residenz bezogen und ist eigentlich eine Ferienvilla für die Liebermanns. Er hat da seinen Mahlsaal und da entstehen wirklich sehr, sehr viele sehr berühmte Bilder. Wir gehen aber weg mit der Autorin von den Liebermanns, weil die natürlich nicht immer in diesem Haus wohnen werden, wie niemand in einem Haus ewig wohnen wird.
Es ist also quasi so eine Geschichte des Hauses.
So ist es, Frank. Die Hauptprotagonistin ist das Haus.
Großartig. Also quasi so eine Geschichte des Hauses anhand der Bewohner? Oder
absolut.
So?
Ach, absolut. Toll. Und das Haus ist dabei die Konstante. Mhm. Das, was ist, was bleibt, aus Stein errichtet, stabil, vielleicht nicht unbedingt für die Ewigkeit, aber für sehr, sehr lange. Mhm. Und die Menschen sind die Gäste, die Besuchenden, die eine Weile in diesem Haus bleiben. Die Liebermanns werden zwangsenteignet. Da ist der Maler schon längst tot und seine Witwe muss ausziehen. Die Nazis reißen sich diese Villa unter den Nagel. Die Reichspost zieht ein. Danach ein Lazarett im Malersaal ist plötzlich der Operationssaal. Dann steht das Haus leer. Dann kommt in den 70er Jahren, zieht eine Unterwasserschule, also eine Tauchschule mhm. ein, die auch wirklich richtig lange dort sind. Da wird dann diese wunderschöne Villa wirklich ja irgendwie auch unglaublich verändert. Also es werden Sachen aufgehängt, Deko, große Dekofische und so mhm. weiter. Und man fragt sich nur, oh mein Gott, diese wunderschöne Villa. Mhm. Dann wieder Leerstand. Jugendliche, die nachts dahin pilgern, weil sie wissen, da ist keiner. Und am Lagerfeuer sitzen, Bier trinken und vielleicht die erste Nacht mit der Liebsten oder Liebsten mhm. haben. Und so geht es weiter. Bis in den 90er Jahren ein Verein diese Villa kauft und da eben letzten Endes dann ein Museum entsteht, das mhm. Max-Liebermann-Museum. Und die Autorin deckt quasi ein Jahrhundert Geschichte ab, auch so ganz en passant wie bei den 300 Männern. Mhm. Du merkst nicht, was du alles mitnimmst und mhm. lernst. Und das ist wunderschön gemacht. Also das sind so kleine Vignetten oder manchmal haben diese...
Es ist nicht dick, das Buch tatsächlich, ne?
Nee, ja. Du hast recht, es ist überhaupt nicht dick. Das sind ja gerade mal knapp 200 mhm. Seiten. Das ist alles in Kapitel unterteilt, 25 Stück. Und natürlich ist es auch, die Geschichte ist natürlich auch schwer mitunter, gerade am Anfang und im Nationalsozialismus. Mhm. Aber es gibt auch ganz leichte Momente. Es gibt auch Momente zum Lächeln. Magdalena Seiger baut einen ganz schönen Humor ein. Mhm. Also es hat mich wirklich zutiefst berührt und mich ganz glücklich gemacht. Das ist literarisch, es ist humorvoll, es ist Geschichte, es ist was ganz Besonderes, es ist was anderes.
Mhm. Und ich finde, man verschenkt das dann am besten mit einem Gutschein für den Besuch des Liebermann-Museums.
Oh ja, unbedingt.
Das würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich finde, dieses Buch sieht wunderschön aus. Also das ist mir schon, seit es hier steht, so wunderbar aufgefallen.
Absolut.
Klingt ganz toll, Sarah.
Ist es wirklich auch, Frank.
Herrlich.
Also noch ein weiteres Buch für den Weihnachtsbaum. Wie alle natürlich auf unserem Stapel hier. Was ist denn dein?
Ungefähr. Mein nächstes ist wirklich ein Buch und das habe ich auch so benannt, weil ich finde, es ist tatsächlich ein Seelenwärmer. Also man kann es gar nicht anders nennen, weil es geht um zwei Fremde, die dann Freunde werden. Die beiden Fremden, das sind eine junge Frau, 27 ist sie alt, Joan Bergstrom heißt, sie lebt in Los Angeles. Auch so zeitlich sind wir übrigens in den späten 60er Jahren und diese Joan versucht, irgendwie als Journalistin Fuß zu fassen. Und sie liest mit Begeisterung die Kolumne einer älteren Frau, die ist so um die 60 rum, die auch in der Nähe von Seattle mit ihrem Mann lebt, nämlich auf Cameo Island. Und die Kolumne heißt auch Notizen von der Insel. Und denn zu Beginn schreibt Joan ihr eben einen begeisterten Brief und packt etwas Safran mit hinzu. Und dieser Safran wird sehr, sehr wichtig werden, denn zum einen wird dadurch die Lust von Frances, das ist der Mann der Kolumnistin, geweckt, sich wieder dem Leben mehr zuzuwenden. Und das geschieht eben bei ihm über das Kochen. Zum anderen ist dieser Safran aber Ausdruck dafür, wie eben auch das Fremde in unser aller Leben mit einbezogen wird und es wahnsinnig bereichert. Also ich finde das so toll, dass sie diese Metapher über diese Gewürze und das Kochen genommen hat. Also zwischen den beiden Frauen entsteht eine wahnsinnige Brieffreundschaft. Die treffen sich dann später auch tatsächlich. Es wird immer enger, immer inniger, immer offener und es bereichert ihr Leben eben nicht nur kulinarisch, sondern auch noch mehr. Und das ist so herzwärmend. Also ein wunderbarer Briefroman über Freundschaft und Solidarität von Frauen. Kochen kann Grenzen überwinden, die Welt öffnet sich dadurch auch, weil wir einfach die Augen mehr öffnen und irgendwie nebenbei kriegen wir auch noch immer so en passant die gesellschaftlichen, politischen Strömungen der 60er Jahre mit. Und ich finde, das ist so ein Buch, das einem auch noch ein paar Rezepte vermittelt.
Das wollte ich gerade
sagen. Ja, es gibt hinten ein paar Rezepte, ganz, ganz wunderbar. Und es ist auch wirklich, man hat am Schluss so ein kleines Tränchen im Auge, aber es hat trotzdem so eine große Portion Zuversicht und Hoffnung. Also es ist wirklich ein ganz, ganz wunderbares, seelenwärmendes Buch. Mit Liebe und Safran heißt es, Kim Fay hat es geschrieben, ist im Campe Verlag erschienen und übersetzt hat es Manfred Allier im Englischen. Und das Cover ist vielleicht jetzt semi-schön, finde ich jetzt ehrlich gesagt, aber auf den Inhalt kommt es ja auch an. Und ne, so wie es darauf ankommt, was in den Töpfen ist und nicht, wie die Töpfe aussehen.
Oh, das hast du schön gesagt. Aber ich finde, das Buch sieht auch sehr besonders aus. Also
ja, das stimmt.
Ich nehme es in die Hand, weil ich denke, oh, was ist das denn?
Das stimmt, das sieht ganz völligen Trends entgegengesetzt.
Ja,
das stimmt,
ja. Mhm. Und das finde ich dann irgendwie auch schon wieder toll.
Ja. Nee, ist es auch. Und so.
Jetzt kommt, was?
Ich muss deshalb, Entschuldigung, Sie hören mich jetzt hier nur so, weil davon schwärmt Frau O'Connor uns allen so vor und sie ist wirklich hin und weg. Und wenn Sie dieses Cover sehen könnten, also Sie müssen in den Laden kommen, sich das Cover angucken, also da sind Sie allein schon überzeugt.
Unbedingt. Das ist wirklich ein Buch. Ich bin direkt ein bisschen besessen. Ich muss das sagen, wie es ist. Ich kann an nichts anderes mehr denken. Ich halt mich wirklich so lange wach es geht. Ich liege dann schon so auf der Seite mit einem schweren Buch in der Hand und nick so weg. Also, es geht um das Lied von Storch und Dromedar. Dieser etwas sperrige Titel von Anjet Danje, eine niederländische Autorin. Erschienen ist es in der Friedenauer Presse, welches ein Imprint vom Mattes und Seitz Verlag ist. Es hat nur 950 Seiten.
Ach, das ist ja ein Schnapper. Oder? Das ist ja mal eben so. Wow.
Und es ist wirklich ein ganz, ganz besonderes Buch, welches die wichtigsten niederländischen Literaturpreise gewonnen hat. Anja Dani ist eine mit sehr vielen Literaturpreisen ausgezeichnete Autorin. Ich verstehe absolut, warum. Es ist wirklich ein wahres Wunderwerk. Also, ich versuche mich mal kurz zu halten und zu erklären, worum es geht. Zentrale Figur ist Eliza May Drayden. Und wir lernen sie kennen, als sie schon tot ist. Das ist 1947, das Jahr, in dem sie stirbt. Und sie lebt in North Yorkshire, in einem kleinen Örtchen. Und sie hat während ihres Lebens, welches nicht lang ist, sie ist ungefähr 35 oder 37 geworden, ein Buch geschrieben. Hager Mass, auch ein sperriger Titel heißt es. Und ist total verrissen worden in ihrer Zeit. Also wirklich, man war empört darüber, also wirklich geradezu infam, dieses Buch, und so morallos und also wirklich unmöglich. Aber über die Jahre, die ins Land streichen, verändern sich auch die Rezensionen zu diesem Buch. Und irgendwann wird erkannt, oh Moment mal, Hager Maas ist einfach ein Buch, was seiner Zeit komplett voraus war. Da war eine Meisterin am Werk. Aber dazu später. Eliza May lernen wir nie wirklich kennen. Sie spricht nie direkt zu uns. Wir lernen sie kennen über ganz viele andere Stimmen, die über sie berichten.
Das finde ich ja toll.
Total. Es geht los mit einer Frau, die ist Toten, wie nennt man dann die Toten herrichtet und wäscht und anzieht.
Totenwäscherin?
Ja, vielleicht? Totenwäscherin, sagen wir mal. Das ist die erste Erzählerin. Dann ist eine Erzählerin aus dem Postamt, aus der Buchhandlung des Ortes. Dann dürfen wir Briefe lesen zwischen der Schwester von Eliza und einer Freundin. Dann plötzlich eines Literaturkritikers aus dem Jahr 1970. Und Sie sehen schon, es ist fragmentarisch, es springt in der Zeit hin und her und ungefähr werden so 300 Jahre abgedeckt. Und immer geht es um Eliza May Drayden. Und immer wenn ich dachte, ich wüsste jetzt, was mit ihr passiert ist, kam ich wieder auf eine andere Fährte.
Wow.
Es ist ein Vexierspiel, wie man so schön sagt. Wir wissen nie, welcher Erzählstrang der wahre Erzählstrang ist. Oder ob es so ist, wie ja auch im wirklichen Leben. Jeder hat halt so seine Version.
Klar, natürlich. Jeder hat ja auch, der legt ja auch einen anderen Fokus auf bestimmte Dinge.
Ganz genau. Und es gibt aber wiederkehrende Elemente in all diesen Erzählungen. Ich habe angefangen, mir die anzustreichen. Ich bin gestern Abend gerade nochmal so richtig hochgeschreckt, musste das Buch einmal komplett weglegen, weil ich dachte, oh Gott, bitte was? Also man hat so richtig, das ist so richtig körperlich. Man ist so richtig, eigentlich als würde man so einen Thriller lesen. Das würde immer spannender und spannender werden, sich immer weiter zuspitzen. Wobei das überhaupt das Gegenteil eines Thrillers ist. Also es hat tatsächlich auch irgendwie sowas Entschleunigtes. Ich meine, es ist 950 Seiten lang, ne? Das will ja erstmal auch gelesen werden. Es ist ein unglaubliches Buch, hervorragend geschrieben, respektive übersetzt aus dem Niederländischen, von Ulrich Faure. Also ein unglaubliches Werk. Ich kann es nicht genug loben.
Kannst du was zu dem Titel sagen? Das wäre jetzt mein erstes, wo ich denke, okay, warum heißt es das Lied von Storch und Dromedar? Das finde ich ja immer ganz
tatsächlich
spannend.
Tatsächlich hat das mit Wuthering Heights zu tun und mit Emily Brontë, weil die Autorin Anja Daniel hat sich Emily Brontës Wuthering Heights im Prinzip genommen als Vorbild für die Erzählstruktur in diesem Buch. Also auch das besteht ja aus vielen Stimmen und ich glaube aus 2x18 Jahren insgesamt. Das hier ist natürlich sehr viel länger, das Lied von Storch und Dromedar, aber es hat was mit Emily Brontë zu tun. Aber was genau, verrate ich nicht.
Okay.
Das müsst ihr schon selber lesen.
Also das gekauft.
Es ist im Prinzip auch wie so ein Literaturspiel, also wie so ein Quiz, kannst du sagen, oder wie ein Krimi, wo du mitraten kannst. Das ist wirklich unglaublich.
Toll. Wahnsinn.
Ja.
Heieiei. Aber wo du gerade Krimi sagst.
Ja.
Ich lese ja sehr, sehr viele Krimis und es wird, je länger man in diesem Job ist und je mehr Krimis man liest, umso schwieriger wird es ja, was zu finden, was irgendwie so ein bisschen anders mal ist. Und dann gab mir auf der Frankfurter Buchmesse jemand dieses Buch in die Hand, Ellie Griffiths, Manche Schuld vergeht nie, im Tropenverlag erschienen und übersetzt hat es, jetzt muss ich kurz blättern, Stephanie Krämer, auch aus dem Englischen übersetzt worden. Und wir sind in London, heute in London und dort arbeitet Ali Dawson. Ali Dawson ist keine Kriminalbeamtin, aber die arbeitet unter strengster Geheimhaltung in einer Abteilung, die nur wenige Menschen kennen und vor allem, wo nur wenige Menschen wissen, was sie nämlich macht. Und zwar haben sie eine sehr, sehr geheime Mission. Sie können für eine Stunde jeweils in die Vergangenheit reisen, um dort bislang ungeklärte Mordfälle untersuchen. Und jetzt gibt es den neuesten Auftrag und der ist besonders knifflig, weil nämlich Ellie persönlich von einem Mitglied der britischen Regierung angefordert wurde für diese Mission. Und zum anderen geht es jetzt zum ersten Mal sehr weit zurück in die Vergangenheit, nämlich bislang war immer nur in den 70er Jahren, in den 60er Jahren, aber jetzt geht es wirklich ins London des 19. Jahrhunderts und zum allerersten Mal ist es gelungen, dass man in dieser Zeit dann auch in der Vergangenheit sichtbar sein wird. Das heißt natürlich, Ellie muss sich ihre Haare färben, die hat knallrote Haare, also die müssen natürlich wieder zu einem normalen Ton gefärbt werden. Sie muss diese Kleidung alle haben und erstmal versuchen, damit zu gehen. Also es bedingt schon eine gewisse Vorbereitung. Und dann reist sie eben zurück in die Zeit, soll auch dort gucken, da gibt es auch dort ein Verbrechen, das sie untersuchen soll. Und sie kommt an, genau als dieses Verbrechen geschieht, beeilt sich, dass sie rechtzeitig zurück ist und sie steht am verabredeten Zeitpunkt an der richtigen Stelle und kann nicht zurückgeholt werden. Ellie bleibt im 19. Jahrhundert in London und während sie dort ist und natürlich in der Gegenwart verzweifelt versucht wird, sie zurückzuholen, geschehen in der Gegenwart Dinge, die alles auf den Kopf zu stellen scheinen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert, aber es ist es wirklich gar nicht. Und Katja Schneider und Anne-Rose Beurich haben das jetzt auch gelesen, sind hin und weg. Und ich habe schon mehrere Kunden haben auch gesagt, weil ich immer sagte, gut, Zeitreisen verstehe ich, wenn sie damit nichts an Mut haben. Trotzdem greifen sie diesem Buch. Und es gibt nämlich zwei Stellen, die relativ am Anfang sind. Da muss man dann weiterlesen. Da passieren zwei Dinge, die sind so super gesetzt, dass man denkt, wow. Und dann bleibt man dran. Und es ist wirklich großartig, wie das alles zusammengeht und welche Finden da geschlagen werden, also wirklich Hut ab. In England ist das schon ein großer Erfolg. Es gibt ja schon einen zweiten Fall und ich hoffe, dass der jetzt auch in Deutschland so erfolgreich wird, dass es weitergeht, weil ich finde, es ist eine irre Geschichte und extrem spannend und einfach mal wirklich was ganz anderes. Und auch für Männer und Frauen gleichermaßen und unblutig. Das ist ja auch toll. Nicht unwichtig. Ja.
Toll,
das finde ich. Und natürlich very British.
Oh, lovely. Mhm. Ich finde, es hört sich ganz fantastisch an. Ich möchte sofort zu Ellie ins 19. Jahrhundert.
Ja, das ist echt auch ziemlich klasse, ja.
Ich habe es nämlich noch nicht gelesen und werde es auf jeden Fall noch nach.
Sehr gut.
Im englischen Original dann.
Ja.
Herrlich. Mhm. Ach, toll. Ich bin schon bei meinem letzten Buch angelangt in der heutigen Ausgabe von Stories.
Aber ein sehr wichtiges Buch.
Ein sehr dünnes und sehr wichtiges Buch. Ich werde einige Zeilen lesen.
Sehr gut.
Bei einer derartig schlechten Einrichtung der Gesellschaft wie der unseren, in der eine kleine Zahl von Menschen die Macht über die Mehrheit hat und diese unterdrückt, dient jeder Sieg über die Natur unweigerlich nur dazu, Macht und Unterdrückung zu vergrößern. Und genau das geschieht heute. Diese Worte schrieb Aldous Huxley vor 80 Jahren.
Wow.
Vor 80 Jahren hat er diesen Text geschrieben. Aldous Huxley kennen wir alle von Schöne neue Welt. Mhm. Er hat eine im Prinzip Kapitalismus- und Gesellschaftskritik verfasst. Er schreibt über die Entstehung von Oligarchen und es liest sich so zeitgeistig, als würde dieser Mann noch leben und hätte das gerade wirklich erst verfasst. Ich finde das unglaublich. Wie geht sowas?
Wahnsinn, ja, finde ich auch. Also es ist unglaublich, mit welcher Weitsicht, Brave New World im Grunde,
absolut.
Ne? Was für eine Weitsicht er hatte und dann, also.
Absolut, er sagt, dass durch diesen technologischen Fortschritt konzentriert sich eben die politische Macht in den Händen von sehr wenigen Menschen. Dadurch nehmen Nationalismus und geopolitische Machtspiele zu, während Demokratie und Solidarität leiden.
Ja.
Klar, das ist natürlich ist das vor 80 Jahren auch schon so gewesen.
Ja.
Ne? Also ich meine, auch in dem System Kapitalismus leben wir nun einfach schon mal sehr lang. Und ich finde gerade auch heute, wo eben der Nationalismus einfach wieder so zunimmt und diese geopolitischen, wie soll man das nennen, diese geopolitischen Schach- oder Winkelzüge, ist so einfach unfassbar.
Unfassbar, das stimmt, ja.
Und der schreibt tatsächlich auch darüber, Aldous Huxley, was er empfiehlt denn eigentlich unserer Gesellschaft, um uns wieder etwas davon zu entfernen, mal einen Schritt zurückzutreten und zu schauen, was wirklich wichtig ist. Mhm. Und Menschlichkeit vor allen Dingen und Solidarität unter anderem. Also es lohnt sich wirklich sehr zu lesen. Wir haben es auf Englisch und auf Deutsch da. Beides im Hansa Verlag erschienen, sieht genau gleich aus. Also achten Sie drauf, welche Ausgabe Sie in der Hand halten.
Achten Sie auf die Goldkante.
Richtig, genau.
Um Marianne Koch zu sprechen. So, und jetzt habe ich wollte eigentlich was anderes am Schluss machen, aber ich mache jetzt nochmal einen Schwenker. Ich habe ja mit einem wirklich klassischen Männerbuch, ich finde zwar diese Kategorien immer so ein bisschen doof, aber da passt es einfach schon, angefangen. Und ich mache einfach jetzt einen kurzen Hinweis noch auf ein Buch, was allein schon durch seinen Titel so wunderbar besticht, nämlich Kluge Frauen bezahlen ihre Kleider selbst. Michaela Kahl hat so ihre Biografie über Elsa Schiaparelli genannt. Und Elsa Schiaparelli, eine berühmte Modeschöpferin, die mir tatsächlich erst über den Umweg über ihre Enkelin bekannt wurde. Die Enkelin ist Marisa Berenson, Topmodel der 60er und 70er Jahre. Als Schauspielerin kennen Sie vielleicht aus Cabaret oder auch aus Barry Lyndon. Und so wurde ich damals auf Elsa Schiaparelli aufmerksam, die aus einer sehr, sehr wohlhabenden italienischen Familie kam. Und ihre Entwürfe, die waren sehr, sehr präsent der damaligen Zeit. Die hat große Stars eingekleidet. Das war dann der nächste Hinweis. Ne? Also Marlene Dietrich, Joan Crawford, Greta Garbo, Catherine Hepburn und Michaela Kahl hatte so eine ganz eigene Art und Weise. Du hast ja Catherine Kenzie Mansfield, ne?
Ja,
das Buch
genau.
vorgestellt mal. Zu schreiben und es ist wirklich toll zu lesen, wie diese damals wirklich als große Rivalin Coco Chanels geltende Designerin, eigentlich sogar ihr voraus war in ihrer Hochzeit, wie die so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und ich finde, das hat so einen sehr schönen atmosphärisch lockeren Stil, aber gleichzeitig finde ich, ist das auch so eine wunderbare Verknüpfung von Mode und Gesellschaftspolitik von den 30ern bis in die Gegenwart und vor allem ist es eine Hommage an Kreativität, an Mut und an Individualität. Und ich dachte, es ist als Schluss doch vielleicht etwas aufbauender.
Und auch wunderschön. Also ich hatte heute gerade eine Kundin am Telefon, die das Buch sofort haben wollte, weil sie sagte, dieser Titel passt wie Faust aufs Auge zu einer Freundin.
Herrlich.
Und sie hatte gerade unseren Newsletter bekommen.
Oh, okay. Das passt also, ist herrlich.
Ich glaube, das passt ganz vielen.
Wunderbar.
Titel auch.
Ja, und damit bleibt uns eigentlich nur noch zu schließen mit den Wünschen für ein wunderbares Weihnachtsfest, für einen tollen Dezember, für einen guten Jahreswechsel. Mhm. Und wir freuen uns, Sie hier noch im Dezember und natürlich auch im nächsten Jahr zahlreich begrüßen zu dürfen. Sie können uns anmailen, Sie können uns anrufen, Sie können natürlich auch vorbeikommen. Mhm. Und wir freuen uns einfach auf Sie. Wir werden Sie beraten, wir werden verpacken, wir werden Sie bewirten und mit guter Laune versorgen. Also kommen Sie her in diese Oase der Bücher und der Literatur.
Oh, das hast du so schön gesagt. Und geschmückt ist auch noch.
Ja,
und
stimmt.
Kaffee gibt's auch.
Also alles, was Sie möchten. Dann wünschen wir Ihnen was. Alles Gute.
Alles Gute. Tschüss. Tschüss.